Wir müssen reden, Frau Doktor. Sprechstunde mit Jael Adler.
Was ich wirklich ganz süß fand, war einmal, da haben wir eine junge Frau, ich operiere ja nicht nur proktologische Sachen, sondern auch viele Bauchwand- und Leistenbrüche. Und dann haben wir die narkotisiert und dann wachte sie auf und dann guckte sie uns ganz lieb an und hat einfach nur gesagt, nochmal. Und damit meinte sie die Narkose, weil die so schön war, die Propofol-Narkose.
Hallo, ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Und hier bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Mich interessiert, warum wird jemand überhaupt Arzt? Mit welchen Themen wenden sich Patienten an den Facharzt? Was macht einen guten Arzt aus? Wie spricht man heikle oder schambesetzte Themen an? Und wie finden wir Ärzte eigentlich unsere Patienten so? Wie kann es gelingen, dass Arzt und Patient sich richtig gut verstehen? Außerdem beantworten wir eure Fragen in einer schnellen Sprechstunde. Viel Spaß beim Zuhören! Bei mir sitzt Professor Dr. Dietmar Jakob. Er ist Allgemeinchirurg, Viszeralchirurg und Proktologe. Jetzt müssen wir erstmal erfahren, was sind das eigentlich für Spezialbegriffe?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Spezialbegriffe, das sind eigentlich normale fachchirurgische Begriffe. Und zwar Viszeralchirurgie heißt eigentlich nur, dass man für die Eingeweide zuständig ist. Also die Organe wie Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen, Dickdarm. Und dass man halt eben die operiert im Gegensatz zum Beispiel zu einem Unfallchirurgen, der halt eben eher Knochen macht und Muskeln. Allgemeinchirurg ist eigentlich so eine Mischung aus Unfallchirurgie und Bauchchirurgie und Oberflächenchirurgie, auch Schilddrüse zum Beispiel. Und Proktologe ist halt eben das, was, worum es auch heute ja hauptsächlich gehen soll. Das ist halt eben die Schwerpunktbezeichnung für Erkrankungen des Enddarms, also Enddarmleiden und dabei insbesondere Hämorrhoiden zum Beispiel, das kennt ja jeder.
Genau, wir reden über den Enddarm heute so gerne, weil das auch ein Thema ist, was so viele Leute betrifft und auch im ambulanten und nicht nur im Krankenhausbereich stattfindet. Ich werde dich jetzt einfach mal duzen, weil wir uns als Kollegen hier aus Berlin kennen. Du hast hier zwei große Zentren, kann man sagen, in Berlin, wo du tätig bist. Ja, und jetzt würde ich einfach von dir gerne mal wissen, warum wird man denn Proktologe überhaupt?
Ja, also das ist jetzt nicht immer mein größter Herzenswunsch gewesen. Ich muss auch zugeben, dass ich gar nicht wusste am Anfang des Studiums, dass es sowas überhaupt gibt. Man studiert so vor sich hin und dann irgendwann merkt man in der Regel, ach, das gefällt mir ganz gut, meistens indem man Praktika macht, also Formulaturen. Und so bin ich halt eben auf die Viszeralchirurgie gekommen und dann gehört die Proktologie einfach dazu, weil halt eben der Enddarm, man nennt das auch Rektum, das gehört halt eben für jeden Bauchchirurgen mit dazu, es zu operieren, halt auch zu therapieren und sich um die Patienten zu kümmern. Meistens wird das nicht so gerne gemacht, dann sagt man, Mensch, ja, hier, alles gut, gehen Sie mal morgen zu einem niedergelassenen Arzt. Mhm. Es gibt viele Kliniken, die sich mittlerweile darauf spezialisiert haben. Und bei mir war es halt eben so, dass ich mir dann überlegt habe, nachdem ich Krankenhauskarriere, kann man sagen, eigentlich so mehr oder weniger beendet habe. Was kannst du jetzt in der Niederlassung machen? Und da bin ich dann darauf gekommen, dass es eigentlich sehr gut ist, das als Proktologe zu machen, weil der Bedarf ja riesengroß ist bei den Menschen in unserer Stadt zum Beispiel.
Aber es ist ja nicht die Lieblingsfachrichtung so von allen Ärzten, ne? Das ist schon, weil das ist ja auch mit Bell verbunden. Wie ist das denn eigentlich so als Chirurg, wenn man da in den Gedärmen, also ich erinnere mich an meine Zeit, in der Ausbildung, da durchläuft man ja alle Phasen und da musste ich auch assistieren im Bauch-OP-Bereich und dann waren meine Arme zusammen mit den Armen von den Chirurgen irgendwie durchnässt von ja, Körperflüssigkeiten, die überall austraten und das war schon ein sehr, sagen wir mal, elementares Arbeiten.
Ja, also naja, das ist ja so, dass man ja langsam daran geführt wird. Es ist nicht so, also man fängt ja als junger Assistent an und dann guckt man sich ein paar Operationen an und je älter man wird, desto mehr darf man machen. Und in der Bauchchirurgie gehört natürlich der Darm, der Dünn- und Dickdarm immer mit dazu und die ekligen Sachen gehören halt leider auch dazu. Das heißt, es platzt etwas, es geht etwas kaputt.
Aber ist das denn für dich eklig?
Nö, also es ist nicht schön. Es gibt Gerüche, die finde ich besser. Mhm. Aber letztendlich haben wir Zitronendüfte gehabt im OP. Die werden dann mal schnell zerstäubt und dann geht das eigentlich. Also ich ekle mich da nicht vor, muss ich sagen. Nee, also kein Problem mit.
Also es ist ja so, die Chirurgen haben unter den Ärzten so einen speziellen Ruf. Die sind so spezielle Typen. Zumindest was, also ich bin Hautärztin, aber das würden jetzt auch die Psychiater sagen und die Gynäkologen.
Ihr Chirurgen seid speziell. Wie seid ihr denn? Kannst du eure Fachgruppe charakterisieren?
Naja, man muss überlegen, warum wird man Chirurg? Chirurg wird man in der Regel, weil man schnelle Entscheidungen haben möchte, weil man ein schnelles Ergebnis haben möchte und nicht lange überlegt. Vielleicht sind wir auch nicht solche super Akademiker wie Internisten, die grübeln Ewigkeiten. Ist ein Kaliumwert bei 3,5, bei 3,8?
Kalium ist ein Mineral im Blut, ne?
Genau, ein wichtiger Stoff, der auch für die Herztätigkeit wichtig ist. Naja, und die Chirurgen, die wollen halt eben klare Fakten und die sagen, da ist ein Problem, so gehen wir es an und jetzt machen wir es einfach mal. Und das sind eigentlich so die meisten Chirurgen, die ich so kenne, die so ticken und was auch Spaß macht und was natürlich auch für die Patienten eigentlich ganz gut ist. Weil wenn man jemanden hat, der wirklich lebensbedrohlich erkrankt ist und das kann auch sogar schon mal eine verschleppte Blinddarmentzündung sein, dann hat man schon auch ein ganz gutes Gefühl, wenn man das ordentlich operiert hat und die Leute wieder nach ein paar Tagen nach Hause gehen.
Im OP sind die ja meistens in Narkose, wenn die da in der Klinik operiert. Und ich fand es immer unglaublich als junge Frau, wie die da auch teilweise so recht derb waren im Umgang und auch ein paar grobe Witze. Manchmal fand ich sie auch ganz schön chauvinistisch. Jetzt bist du selber verheiratet mit einer Chirurgin. Ist es denn so eine Männerdomäne und kommen da diese Klischees vor oder habe das nur ich so erfahren?
Das kommt nochmal drauf an, wo man studiert hat oder gearbeitet hat. Ich hatte das große Glück, dass mein Werdegang war in der Charité, Campus Virchow in Berlin und wir hatten wirklich einen ganz tollen Chef, den Professor Neuhaus, und der hat immer schon Frauen bevorzugt auch eingestellt. Das heißt, wir hatten einen ganz hohen Anteil an Frauen, wirklich sehr ungewöhnlich für damals in der Chirurgie. Die wurden auch sogar Oberärztin, das war noch viel ungewöhnlicher an der Universitätsklinik. Und dadurch hat man sich eigentlich jetzt da nicht ganz so chauvinistisch verhalten und hat sich auch ein bisschen zurückgenommen. Natürlich irgendwann, wenn man nachts 6 Stunden an einem OP-Tisch steht und dann irgendwann muss man auch ja ein bisschen was erzählen und man muss auch ein bisschen was rauslassen. Sonst schläft man ja auch irgendwann ein. Ne? Und dann fangen natürlich auch immer Gespräche an über Frauen, Autos, was man früher noch gemacht hat. Das ist ja heutzutage nicht mehr so richtig üblich, also über Autos zu reden. Ja. Passte damals ins Klischee. Aber ich denke mal, so richtig derbe. Also ich habe, klar, man kann mal fluchen und auch, es wurde auch mal was gesagt, wenn Patienten sehr übergewichtig sind zum Beispiel, weil das auch wirklich sehr schwierig zu operieren ist. Mhm. Aber in der Regel habe ich eigentlich immer einen ganz ordentlichen Umgang miterlebt.
Das ist ein wichtiges Stichwort. Wie ist denn das mit übergewichtigen Patienten? Sind das Patienten, die man nicht so gerne hat als Patienten, nicht im persönlichen Sinne, sondern so von wegen Risiko?
Also es ist natürlich immer so, dass übergewichtige Patienten sehr aufwendig sind. Sie sind aufwendig zu operieren. Es ist auch deutlich schwieriger, sie zu operieren. Sie haben viel mehr Risiken, auch so zum Beispiel Wundkomplikationen, dass sich was infiziert. Da muss man, dass die Wunden nicht richtig heilen. Man kommt auch schlechter hin, wenn man zum Beispiel den Bauch operiert und den Bauch aufmacht. Dann hat man schon eine gewisse Fettschicht. Und also es ist komplizierter. Man muss mehrere Leute haben bei der Operation. Muss es in der Regel dann oft zu dritt machen statt zu zweit. So gesehen ist das schon ein bisschen schwieriger. Oder auch die technischen Gegebenheiten sind ein Problem. Also man hat häufig auch die Schwierigkeit, dass wir die Computertomographie, das ist die Röhre, wo die Patienten reingeschoben werden, die sind nur bis zu einer gewissen Traglast zugelassen. Das heißt, man kann die Patienten gar nicht untersuchen. Und man muss die dann in eine Spezialklinik oder in ein Spezial-CT schicken. Oder ich habe einen proktologischen Stuhl, da kam ein netter Patient zu mir und sagte, ich bin abgelehnt worden von einem anderen Proktologen, weil der hatte immer Angst um seinen Stuhl, dass er zusammenbricht, weil ich 150 Kilo wiege. Dann habe ich gesagt, kein Problem, meiner macht bis 170 Kilo alles mit. Und dann war der auch ganz happy. Aber also Übergewichtige sind schon ein Problem, weil es einfach schwieriger ist. Und es wird, muss man leider auch sagen, dieser wirklich große Aufwand wird natürlich auch nicht vergütet. Ja? Mhm. Also die Operationen dauern länger, sie sind schwieriger, es sind auch teilweise teurer. Aber die Vergütung ist die gleiche. Sollte man vielleicht mal in Zukunft an richtiger Stelle überdenken.
Also es ist ein politischer Hinweis, also Gesundheitspolitik quasi, die ja jetzt so ein bisschen durchklingen lässt.
Kann man so sagen.
Ja. Sag mal, bei mir in der Praxis, wenn ich als Hautärztin ja Patienten ganzheitlich betrachte, die ganze Haut und alle Körperfalten, Hautkrebsvorsorge mache, stoße ich ja oft auf die Aussage, oh, mich juckt's am Po. Und als Hautärztin kann ich natürlich gucken, ist da eine Schuppenflechte, ist da eine Neurodermitis, wurde zu viel Seife verwendet oder ist vielleicht das nicht ganz gereinigt worden, das Areal, weil meistens ist das ja der seltenere Fall, also meistens wird zu viel geputzt. Aber es gibt ja noch einen ganz anderen wichtigen Grund und deswegen schicke ich die Leute zu dir. Was ist denn das, die häufigste Krankheit, die du da siehst?
Also die häufigste Krankheit ist, also der Juckreiz ist das häufigste, worüber Menschen schon klagen, das muss ich auch so sagen. Und meine Erfahrung ist, zumal es auch teilweise recht junge Menschen sind, also zwischen 20 und 30, dass es nicht unbedingt immer ein Hämorrhoidenleiden, weil das ist ja das, was alle immer im Kopf haben, ist, sondern wirklich eher auch ein Hautproblem. Und das sage ich denen auch. Und natürlich gucke ich aber einmal nach. Das heißt, man macht eine sogenannte Untersuchung des Enddarms, man guckt, die setzen sich auf einen speziellen Stuhl. Das ist wie beim Frauenarzt, was natürlich Männer nicht so gut kennen wie Frauen. Mhm. Und dann schaut man sich das von außen einmal an, guckt sich die Haut natürlich an, ob da Falten sind, ob da irgendwelche Ausflüsse sind oder kleine Geschwulste zum Beispiel.
Das kann ja auch jeder schon selber gucken, ne? Man müsste ja einfach nur in den Spiegel mal schauen, oder?
Ja, wobei ich mal sagen muss, da bin ich jetzt gar nicht so ein Freund von, weil die immer mit ihren Handybildern ankommen mittlerweile. Und ich gucke mir das dann lieber selber an, statt mir dadurch diese Bilder dadurch zu klicken.
Zum Frühstück schon von Freunden, hey, kannst du mal gucken, ich hab da was?
Ja, das kommt auch vor. Da muss man auch gucken, dass sie auch wirklich wieder von meinem Handy gelöscht werden, weil ich kleinere Kinder habe, die da auch ganz gerne mal rangehen. Und diese Bilder sind eigentlich nicht dafür da. Mhm. Ne? Aber natürlich ohne Patientendaten, also alles ist schon datenkonform. Also das ist klar. Ne?
Ja, gut, aber wenn sich jemand entscheidet, dir jetzt sein Po-Loch zu schicken, dann ist es ja seine freie Entscheidung und hat nichts mit, also er bricht ja dann selber die Datenschutzverordnung. Ne?
Das stimmt. Aber ich sage immer, in der Regel, außer vielleicht bei absoluten Ausnahmen, möchte ich gar nicht, dass Patienten mir das schicken. Also die sollen schon gerne kommen, ich gucke mir das auch gerne an. Und es ist ja auch mal ganz wichtig, es ist ja ein sehr intimes Thema und ich lege da auch einen ganz großen Wert drauf, dass ich zum Beispiel diese Untersuchung nur immer zu zweit mache. Ich habe immer eine Assistentin dabei und ich bin nie alleine mit dem Patienten im Untersuchungsraum.
Ach, warum?
Weil auch viele Patienten, die proktologische Probleme haben oder denken, sie haben proktologische Probleme, auch sexuelle Probleme haben. Und wenn ich mit meinem Finger jemanden an einer sehr intimen Stelle untersuche, kann man, also mir das auch negativ ausgelegt werden als sexuelle Belästigung. Ne? Und man weiß nie, wie manche Menschen reagieren. Und so habe ich immer ein Zeugen, das macht aber eigentlich jeder Proktologe. Es wundert mich auch übrigens, dass manche Frauenärzte das nicht machen. Aber ich kann es nur empfehlen und ich habe auch kein Problem bis jetzt überhaupt gehabt, aber ich will auch kein Problem haben. Ja.
Der Po gilt ja in der Tat als erogene Zone. Da sind ja ganz viele Nervenfasern in der Haut, deswegen juckt es ja auch so schnell und deswegen ist er so sensibel. Ich sage da immer, das ist die Diva der Körperfalten. Aber ist tatsächlich, bei jedem Menschen gilt es als erogene Zone und wird deswegen ja auch unter anderem von manchen als Sexualorgan benutzt, nicht von allen. Du sagst ja, du hast das sexuelle Thema jetzt angesprochen. Wird das verbalisiert? Also, oder kommen die Leute einfach und sagen, Herr Doktor, ich habe Hämorrhoiden?
Also das kommt nochmal drauf an. Ich habe ziemlich viele junge Patienten, dadurch, dass ich halt eben auch online Termine vergebe. Das spricht natürlich Menschen zwischen 20 und 40 eher an als vielleicht über 70. Mhm. Und die wiederum kommen mit allen an. Also das sind natürlich auch viele sexuelle Erkrankungen, das sind auch Verletzungen nach sexuellen Handlungen. Was natürlich, aber es ist jetzt nicht so häufig, wie man sich das immer vorstellt. Das ist jetzt nicht so, dass da jeder Dritte, nur weil wir hier in Berlin leben, da unten ein Problem hat aufgrund meiner sexuellen Einwirkung. Das meiste ist wirklich, dass die Patienten kommen und dann sagen sie immer so, hier, ich habe das und dann habe ich so ein Poster da hängen und da stehen halt verschiedene Grade der Hämorrhoiden, des Hämorrhoidenleidens drauf und dann sagen sie gar nichts, sondern zeigen nur hin, ich habe das. Und dann sage ich immer, ja, was haben sie denn? Und dann sagen sie, naja, Hämorrhoiden. Und dann sage ich immer, das habe ich auch, weil die gehören ja dahin. Und es ist nichts Schlimmes, das ist ein anatomisches, also es gehört zu unserem Körper dazu, wie die Finger an der Hand. Sie haben auch eine Aufgabe und zwar wirken sie ja als ein sogenanntes Feinkontinenzorgan.
Also sie nehmen Verschlussmuskel dichten sie ab, ne?
Genau.
Innen drin.
Genau. Zu 15% sind sie dafür zuständig, dass es halt eben nicht übel riecht und fließt, sondern dass es alles dicht ist. Mhm. Nur wenn sie halt eben ausgeleiert sind, so kann man sich das vorstellen, wenn sie überdehnt sind, das ist Bindegewebe, dann funktionieren sie nicht mehr richtig. Und dann machen sie Probleme und deswegen nennen wir das ein Hämorrhoidalleiden. Das kann man sich aber keiner merken, weil es so schwer auszusprechen ist.
Ja, und kann man denn da was tun? Und warum bekriegt man das überhaupt? Vielleicht kannst du das nochmal sagen. Habe ich das auch?
Das weiß ich nicht. Nein, das kann jeder haben. Also es ist natürlich so, dass es zum Beispiel viele Frauen nach einer Entbindung haben Probleme danach, weil das Bindegewebe gelockert ist, so wie die Bauchwand, so halt eben auch unten. Und das dauert eine Weile, bis sich das wieder zurückbildet. Es hängt immer auch einfach mit den Stuhlgewohnheiten ab. Also heutzutage zum Beispiel ist es immer noch üblich, dass viele Menschen Ewigkeiten auf dem Klo sitzen. Und früher haben sie Zeitungen gelesen, jetzt haben sie ihr iPhone oder ihr Android-Handy oder was weiß ich.
Hoffentlich posten Sie nicht die Bilder, was Sie da produzieren?
Genau, Sie können gleich online gehen, immer up to date sein, das ist super. Aber das Problem ist halt eben, dass Sie lange sitzen. Und dadurch, und das ist eine sehr, nicht sehr gute Haltung, die wir auf dem Klo haben. Also deswegen ist es ja auch ein bisschen anders als ein Sessel. Es ist etwas tiefer. Der Enddarm wird gestreckt dadurch, damit wir besser Stuhlgang haben können. Und wenn man da aber eine halbe Stunde drauf sitzt und viel Verstopfung hat und viel presst die ganze Zeit, dann werden diese feinen Hämorrhoidenknoten überdehnt und ausgeleiert und dann machen die nämlich Probleme. Und deswegen sollte man dem vorbeugen.
Was rätst du noch? Also jetzt außer lange sitzen und vielleicht nicht schwanger werden ständig?
Ja, nicht schwanger werden, das ist schon okay, das kann man nicht raten. Also normalerweise ist es so, dass man einfach einen guten Stuhlgang haben soll.
Was ist denn ein guter Stuhlgang?
Na, dass er halt eben nicht zu hart, nicht zu weich ist, also kein, dass er regelmäßig ist, also wenn es geht einmal am Tag. Wenn es alle zwei Tage ist, ist das auch kein Drama. Aber so einmal in der Woche ist es, das wäre schon wirklich eine schwerwiegende Verstopfung. Und das kriegt man in der Regel schon hin, indem man wirklich auch Bewegung, das ist also unser größtes Problem. Also ich habe zum Beispiel auch ganz viele junge Patienten, die in der IT-Branche sind. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, ein Hämorrhoidenleiden zu haben mit Mitte 20, Ende 20. Das ist eigentlich eher was für den älteren Menschen so wie mich zum Beispiel, nicht? Also ab 40, da kann man das haben.
Wie alt bist du?
Ich bin 48. Mhm. Aber da ist das jetzt nicht so ungewöhnlich. Mhm. Aber das heißt also wenig Bewegung, schlechtes Essen, also wirklich Ballaststoffe, das ist, hört sich lapidar an, aber das ist schon wichtig.
Das heißt, was mit gutem Vorbild gehst du wahrscheinlich voran. Was isst man dann so? Was isst du so?
Ich esse ganz viel Salat, weil meine Frau Vegetarierin ist und ich habe mich daran gewöhnt und ich esse wenig Fleisch, also ich esse ganz gerne Fleisch, aber wenn dann nur Gutes und dafür seltener. Mhm. Und damit habe ich überhaupt kein Problem.
Also Pflanzenessen ist ein Tipp. Genau. Da kriegt man Ballaststoffe.
Genau, Ballaststoffe, genau. Manche Menschen aber, muss man auch sagen, die trinken ganz viel, das gehört auch dazu, dass man viel trinkt, dass man halt eben Ballaststoffe zu sich nimmt, dass man halt Körnerprodukte, Vollkornprodukte zu sich nimmt, nicht nur, auch wenn es gut schmeckt, weißes Toastbrot oder weißes Baguette. Aber letztendlich ist es so, dass ich sage immer so, also man muss immer in Maßen, also man kann alles machen, aber man sollte irgendwie immer so ein bisschen im Maßen leben.
Wäre denn Magnesium jetzt auch noch ein guter Tipp, um den Darm in Bewegung zu halten?
Naja, Magnesium hat abführende Wirkung. Man kann das auf jeden Fall machen, wenn man auch vielleicht mit Krampfleiden zu tun hat in der Muskulatur.
Es ist also Bauchkrämpfe so nicht schlecht.
Nö, Muskelkrämpfe. Also so. Jetzt in Oberschenkel, Wadenkrämpfe, genau. Mhm. Dann kann man das ganz gut nehmen. Prinzipiell ist es so, dass man eigentlich, also wenn man Probleme hat mit dem Stuhlgang, kann man abführende Maßnahmen machen. Man sollte es aber auch jetzt nicht so als erstes immer gleich in die Apotheke rennen und diese Produkte kaufen.
Abführmittel sind ja auch, da wird man ja quasi süchtig, oder?
Ja, also es, in der Regel empfehlen wir eigentlich als mildes Abführmittel bei den vielen Menschen diese Flohsamenschalen. Ja, ne? Ja. Also das ist, davon wird man, glaube ich, nicht süchtig.
Weil Flohsamenschalen haben ja auch lösliche und nicht lösliche Ballaststoffe. Das ist gut, das empfehle ich als Hautärztin auch.
Das ist doch gut.
Weil es sich gut auf die Haut auswirkt. Da gehen viele Hautkrankheiten weg, wenn der Darm gut arbeitet und eine gute Darmflora da ist. Und ich sehe bei den Ballaststoffen, die auch löslich sind, die kann man tatsächlich in der Apotheke kaufen, zum Beispiel Flohsamenschalen, aber auch andere, dass dann die lieben Bakterien im Darm sich vermehren. Und dann erzählen mir meine Patienten in der Hautpraxis auch, dass es alles besser flutscht. Also die Haut wird besser und die Verdauung wird besser.
Ja, das ist super. Das wusste ich noch nicht mit der Haut. Das ist doch ein Argument. Also, ja. Genau. Und das verschreiben wir halt eben dann auch. Und ich meine, aber man kann es auch im Internet überall kaufen. Das ist jetzt in der Regel kein wirklich spezielles Produkt.
Genau, kein Medikament, sondern so ein bisschen in Richtung ganzheitlich. Ne?
Genau. Ja. Und damit kommen wirklich viele Menschen sehr gut zurecht.
Dann habe ich noch eine Frage, was ist denn sonst so? Also man hat ja so vielleicht nicht immer eine Vorstellung, womit kann man denn noch zu dir kommen? Durch ein Problem?
Naja, wir haben, also das häufigste sind diese sogenannten Analvenenthrombosen. Nicht? Also das sind halt so kleine Kügelchen. Die Patienten, die kommen dann und sagen, Mensch, also vor zwei Tagen habe ich da so auf einmal beim Duschen so eine Kugel am Po entdeckt und die tut ganz doll weh und die drückt ganz doll. Am Po.
Am Po-Loch.
Also am Po-Loch, Entschuldigung. Ja. Also die sagen meistens am Po, aber es ist direkt am Po-Loch. Und die geht nicht weg und ich versuche die mal reinzudrücken und das geht gar nicht. Und es ist noch ein bisschen Blut dabei. Und dann stelle ich immer eine einfache Frage und sage, na, wird es denn so langsam besser? Und dann, ja, es wird schon so ein bisschen besser.
Aber es tut weh, richtig.
Aber es tut noch ein bisschen weh. Und das sind so kleine.
Wie stark denn?
Naja, also wir machen da jetzt keine richtige Schmerzbefragung. Aber es ist schon so, jeder Mensch kann das ja mal haben. Und vielleicht hat es auch schon der ein oder andere mal gehabt. Es tut schon richtig doll weh.
Erklär mal, was ist denn eine Analvenenthrombose genau?
Wir haben so ein kleines Blut, Blutadern am After. Und wenn wir halt viel pressen, dann können die auch anschwellen. Das ist halt eben, das sind sogenannte Venen und die können größer werden. Und bei gewissen Situationen kann auf einmal so ein Gefäß zugehen und dann ist da so ein Blutgerinnsel, so ein kleiner schwarzer Klumpen
ist. Thrombose, das ist diese Verstopfung der Vene.
Genau.
Und das kennt man ja auch von den Beinen. Ist das vergleichbar?
Nee, kann man nicht vergleichen. Denn das in den Beinen ist in der Regel, kann schon gefährlich werden, weil die können sich lösen und dann kann man halt eben eine sogenannte Lungenembolie, also ein Blutgerinnsel geht in die Lunge hinein und kann wirklich lebensbedrohlich werden. Diese kleinen Blutgerinnsel sind völlig harmlos. Die sind einfach
Ampo, die sind harmlos. Weil die machen keine Embolie, die tun nur arschweh.
Die tun weh, aber es wird ja besser. Und es ist eigentlich quasi wie so ein großer Pickel. Vielleicht weiß der andere oder ein oder andere aus der Pubertät noch, wie das so ist, wenn man so einen riesen Pickel hat. Und so ist das, weil die Haut ist überdehnt, das tut dann weh, das drückt und man kann nicht richtig sitzen. Und es geht aber von alleine weg, weil der Körper nimmt das wieder auf.
Das heißt, die Leute kommen aber trotzdem zu dir, weil sie nicht wissen, was sie da haben und machen sich Sorgen, sie haben vielleicht einen Tumor oder so?
Genau.
Und dann sage ich
immer nur, was ganz plötzlich kommt, ist immer gut, weil das ist kein Tumor, weil der kommt ja langsamer. Mhm. Das ist immer eher über ein paar Monate, wenn sich irgendwas bildet. Und dann kommen die zu mir und dann schaue ich rauf und dann sind die auch ganz happy. Und eigentlich muss man auch sagen, es wird nicht operiert. Manchen Krankenhäusern macht man das, dann kommen die da hin in die Rettungsstelle und dann schneidet irgendwie einer, der Jüngste meistens einmal rein und drückt dieses Blutgerinnsel aus, aber es ist eigentlich nicht richtig, weil es kann wiederkommen, weil die haben mehrere kleine Kammern und die kann man nicht alle so ausdrücken. Und deswegen lässt man es in Ruhe oder wenn man es operiert, muss man es richtig operieren. Das heißt, man muss diese ganze Kugel wegnehmen und eigentlich ist das unsinnig.
Weil das von selber weggeht und da hat man nur eine lange Wundheilungsstörung.
Genau.
Oder eine Wundheilung, die dann ewig
braucht. Genau, hast du eine offene Wunde und die nässt ein bisschen und eigentlich braucht man das nicht.
Warum entsteht diese Thrombose da am After?
Naja, also es ist so ein bisschen unklar. Also es gibt so verschiedene, also drei Sachen. Thrombose ist immer so bedingt, auch im ganzen Körper, wenn das Blut nicht richtig abläuft. Das heißt also, wenn man zu lange sitzt zum Beispiel, dann drückt man rauf. Wenn man zum Interkontinentalflug hat und in den USA fliegt zum Beispiel, dann kann das passieren. Aber es kann passieren, wenn man austrocknet, also wenn man zu wenig Flüssigkeit im Körper hat zum Beispiel. Nach einem Marathonlauf, da habe ich das häufiger gesehen. Und dann kommen auf einmal ganz viele Patienten zu mir mit so einer Thrombose. Oder es kann auch passieren, ganz lapidar, wenn man einfach mal feiert. So, also jetzt habe ich ganz viele Patienten gehabt um Weihnachten und Silvester herum. Und dann ist das so, man feiert und man geht ins Bett und am nächsten Tag, zack, ist so ein Ding da. Mhm. So.
Und feiern meinst du, hat man da dran gespielt oder was meinst du mit feiern?
Nein, die meisten Menschen, die gehen ordentlich ein Trinken, Silvester und rauchen und das ist alles nicht so gut für diese ganzen Sachen.
Okay. Ist das so, wenn man Hämorrhoiden hat, dass man das dann, oder ein Hämorrhoidalleiden hat, dass man das dann eher bekommt?
Also Hämorrhoidalleiden vom Feiern kann man auf jeden Fall kriegen. Also das ist halt eben so, das reizt diese Blutgefäße, was die Hämorrhoiden sind. Und ich sage immer so, alles was Spaß macht, ist schlecht für die Hämorrhoiden. Nicht? Also trinken, rauchen, scharfes Essen.
Und dann kriegt man auch schneller eine Thrombose. Das hängt zusammen.
Nicht wirklich.
Nicht wirklich.
Die Thrombose kannst du einfach auch haben. Oder das ist nicht ganz klar, warum man die auf einmal kriegt. Weil die kann auch einfach so da sein.
Mhm. Okay, danke. Jetzt bist du ja ein sehr kommunikativer Chirurg, wie ich finde. Mich interessiert jetzt, wenn du so Patienten hast, da gibt es ja auch nicht nur unterschiedliche, also es gibt ja nicht nur unterschiedliche Arzttypen, es gibt ja auch unterschiedliche Patiententypen. Wie nimmst denn du das wahr als Chirurg?
Naja, es ist natürlich immer so, ich habe irgendwie am Tag, wenn ich Sprechstunde habe, so ungefähr 70 Patienten, manchmal auch ein bisschen mehr und davon sind ungefähr so 50 Neupatienten. Das heißt, man muss also ganz in das Gespräch führen, man muss halt eben sich auf sie einstellen. Das Problem ist natürlich auch so, dass die nicht so gerne über sowas reden. Mhm. Die haben ja etwas Hemmung und man muss denen die Informationen doch schon mehr aus der Nase rausziehen meistens, nicht? Weil das natürlich sehr unangenehm ist. Und es gibt verschiedene Typen. Der eine ist dann doch ein bisschen rätseliger, der andere sagt gar nichts. Der nächste kommt auch ganz gern mit seinem Partner, dann redet nur der Partner und nicht er selber oder sie selber. Und um den Patienten so ein bisschen diese Unangenehmigkeit, ja, das unangenehme Gefühl zu nehmen und auch sie darauf vorzubereiten, haben wir so einen Fragebogen. Das heißt also, jeder kriegt einen Fragebogen, da sind so 16 Fragen drauf. Und da muss man immer so ankreuzen, warum habe ich Schmerzen, habe ich Brennen, habe ich Nässen, wie lange habe ich das, wie ist der Stuhlgang, habe ich irgendeine Schwellung und bin ich schon mal untersucht worden. Und dann erst, wenn Sie das angekreuzt haben, dann haben Sie sich schon mal mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Und dann können Sie auch besser das wiedergeben und darüber sprechen. Das hat eigentlich so eher diesen Effekt.
Also es hilft Ihnen, auf das Thema zu kommen und zu sehen, boah, der fragt ja krasse Fragen und jetzt traue ich mich auch eher, die zu beantworten.
Genau. Und da steht auch dann drin, was wir vorhaben, was wir machen danach, welche Untersuchungen und wie das so abläuft, damit Sie eine Vorstellung haben.
Im stillen Lesen hilft schon mal.
Ja.
Und wie würdest du dir denn wünschen, dass ein Patient am besten ist, wenn er zu dir kommt? Also wie ist der ideale Patient? Man hat ja immer auch nur eine gewisse Zeit. Wie ich höre, hast du viele Patienten pro Tag und das ist ja nicht so eine halbe Stunde, die man da verbringen kann. Also wie soll man sich verhalten als Patient, wenn man zu dir kommt? Am besten.
Ach, ich glaube, man sollte einfach nicht so viel Angst haben davor. Das ist halt das Problem. Die haben halt große Angst und ich sage denen, das tut nicht weh, das ist auch nicht schlimm. Und bei den Frauen ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil die schon mal auf einem gynäkologischen Stuhl gesessen haben. Das heißt, sie haben eigentlich schon große Erfahrungen mit diesem doch eher unangenehmen Thema. Bei Männern ist es ein bisschen was anderes.
Hast du denn schon mal selber auf deinem Stuhl gesessen?
Nicht auf meinem, aber bei einem anderen Proktologen habe ich schon mal gesessen. Mhm. Ja, also ich habe das schon mal ausprobiert, hatte auch mal ein Problem und dann bin ich da hingegangen und dann war es völlig okay. Also es hat mir auch nicht wehgetan und war auch nicht schlimm.
Hat das deine Sicht auf deine Patienten verändert? Also ist das ein guter Tipp, den man auch Ärzten geben kann? Probier doch erstmal selber aus, wie man sich fühlt als Patient.
Ja, ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man manche Sachen ausprobiert hat. Alles möchte ich nicht ausprobieren. Also gewisse Operationen muss ich jetzt nicht an mir selber ausprobieren, um zu wissen, wie es ist. Mhm. Doch, das ist schon nicht schlecht, dass man auch einmal weiß, wie die Situation ist. Nun muss man natürlich auch sagen, dass man vielleicht als Chirurg, der das jetzt auch schon lange macht, ein bisschen lockerer damit umgeht mit dem ganzen Thema. Also, und es hängt auch immer ein bisschen davon ab, zu wem man hingeht. Also ich habe mir jetzt auch jemanden ausgesucht, den ich schätze und wo ich weiß, das ist alles okay, das ist nicht unangenehm. Das ist ja auch wichtig bei dem Thema. Also.
Wie findest du eigentlich Ärzte, wenn du selber mal dich als Patient siehst? Also was ist ein guter Arzt und was ist ein Arzt, was findest du ganz schrecklich?
Ja, also das ist natürlich eine schwierige Frage, weil die Ärzte, wo ich eigentlich hingehe, die kenne ich ja in der Regel. Also das heißt, die sind mir schon sympathisch, ansonsten würde ich ja nicht hingehen. Es sei denn, ich habe irgendwas ganz, ganz, ganz Seltenes und es gibt nur eine Koryphäe weltweit. Ich finde Ärzte einfach nicht gut, wenn sie maulfaul sind. Also wenn sie wirklich keine Kommunikation machen, wenn sie nichts sagen, wenn sie mürrisch sind. Ich meine, jeder hat einen schlechten Tag, ist auch okay. Aber man kann auch mal lächeln, man kann auch mal nett sein. Man sollte vielleicht nicht nach Nikotin riechen als Arzt. Das finde ich auch ganz schrecklich. Oder Knoblauch. Also ich esse immer nur am Wochenende Knoblauch, obwohl ich gerne Knoblauch esse. Aber
also du möchtest gut riechen für deine Patienten?
Nein, ich will zumindest nicht schlecht riechen. Also gut riechen muss ich jetzt auch nicht. Wir parfümieren uns ja auch nicht davor. Aber es darf auch nicht unangenehm sein, nicht? Weil wir auch kleine Zimmer haben. Es ist ein sehr enger Kontakt als Chirurg oder als Arzt. Wir fassen Patienten an. Wir sind sehr dicht beieinander. Und wenn man dann irgendwie wirklich stinkt oder irgendwas isst, das finde ich nicht in Ordnung. Nicht? Das darf man nicht machen. Und was ist ein guter Arzt? Also das ist natürlich auch mal so eine Frage. Ein guter Arzt, finde ich immer, ist jemand, der seine Grenzen kennt. Also der weiß, das ist jetzt eigentlich nicht meine Kompetenz mehr. Und ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo Ärzte sagen, wenn ich Chirurg bin, ich kann alles. Ich kann Herzchirurgie, ich kann Bauchchirurgie, ich kann Unfallchirurgie. Es gibt solche Leute noch, aber ich halte von ihnen gar nichts. Und ich finde, es hat auch eine Größe zu sagen, das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber vielleicht gehen Sie mal dahin. Und dort ist jemand, der beschäftigt sich intensivst damit und hat wahrscheinlich eine bessere Lösung als ich. Ja, und keine Verlegenheitsdiagnostik machen, also das finde ich auch nicht in Ordnung. Das finde ich ist eigentlich so das Wichtigste.
Gibt es denn so Geschichten, die dich so besonders berühren in deinem Praxisalltag?
Naja, also es ist immer so, es gibt natürlich immer auch lustige Sachen, es gibt auch traurige Sachen. Also das Traurige ist halt eben, dass man natürlich auch viel mit diesen wirklich sexuellen Vergewaltigungen, Missbrauchsthemen kommt man so ein bisschen so in Kontakt, weil natürlich die einem das auch sagen, die Patienten, bevor man so eine Untersuchung macht. Dann ist es wirklich ein bisschen schwierig, wenn die dann in Tränen ausbrechen und man hat so ungefähr diesen Timeslot von 10 Minuten und muss natürlich da auch schon ein bisschen drauf eingehen und kann nicht einfach dann so weitermachen wie immer. Aber also ich glaube, wir machen das ganz gut, auch meine Helferin, und weil die Patienten, die mir das berichtet haben, auch immer wieder kommen. Also auch wegen anderer Probleme natürlich, die sie haben. Aber das heißt, man hat ja irgendwie einen Draht zueinander gefunden. Und ich sage auch immer, Entschuldigung, ich bin Chirurg. Also wenn es natürlich da größere Probleme gibt, dann muss man sich an anderes medizinische Fachpersonal wenden.
Aber hast du das gelernt? Hast du gelernt, wie man mit schwierigen seelischen Zuständen umgeht in deinem Studium? Also ich habe es nicht wirklich gelernt. Das ist so ein bisschen bei mir Learning by Doing.
Ja, das stimmt schon. Manche lernen das auch nie. Aber es ist halt eben so, dadurch, dass ich in der Charité war, habe ich diese Möglichkeit immer gehabt oder ich musste es machen, dass man wirklich relativ jungen Menschen aufklären musste über schwerste Krebserkrankungen, was ansonsten gar nicht so häufig ist, aber in so einer Schwerpunktklinik natürlich schon. Und das hat man schon, also ich finde, so gelernt, aber man weiß auch selber, man kennt es aus seinem Bekanntenkreis, Freundeskreis oder wenn man sich andere Ärzte anguckt, manche werden es nie lernen, die können auch 1000 Kurse machen. Ja? Also man muss auch mal bei manchen Menschen mal irgendwie auch die Hand in die Hand nehmen so und also jetzt ohne, dass man da zu eng ist, aber es gibt halt auch Momente, wo die einfach ein bisschen Beistand brauchen und das kann man auch mal machen. Und
Das heißt, du redest jetzt von Berührung, die eben über die medizinisch notwendige Berührung hinausgeht, so eine menschliche Berührung?
Genau, ja. Mhm. Also das mache ich jetzt natürlich nicht bei meinen proktologischen Untersuchungen, aber man kann das auch mal, also ich bin dann jemand, der auch jemanden einmal wirklich so auf die Schulter klopft oder sowas, das mache ich schon, ja, wenn ich denke, dass es wichtig ist.
Und wie reagieren deine Patienten? Woran spürst du, dass das okay ist?
Die reagieren eigentlich sehr positiv, indem sie wiederkommen und nichts Böses über mich erzählen.
Gibt es denn so auch was, wo du dich vielleicht belustigt oder
also
amüsiert
lustig,
noch zurückerinnerst?
Lustig ist natürlich immer so, natürlich sind immer so lustige Sachen. Also letztens hatte ich einen Patienten, der sollte dann zur Untersuchung auf diesen proktologischen Stuhl und dann drückt er mir so eine alte Kleinbildkamera in die Hand und dann dachte ich so, was soll das denn jetzt? Was soll ich denn damit machen? Und er dann so, ich möchte gerne ein Foto haben, wenn ich auf diesem Stuhl sitze. Und das hat jetzt irgendwie auch so in den letzten 20 Jahren noch keiner von mir gewollt. Ich denke mal, es gehen manche Fantasien mit manchen Menschen durch. Und
Möchte er das auf Instagram posten?
Ich hoffe, er hat es nicht gemacht, aber ich weiß nicht, da hätte er wahrscheinlich eine digitale Kamera vielleicht eher dabei. Mhm. Also ganz so professionell wirkte er nicht, aber war auch etwas auffällig gekleidet. Aber dann hab ich gesagt, na gut, okay, dann mache ich halt ein Foto von Ihnen, aber jetzt ohne Ihre Geschlechtsorgane, sondern nur von der Seite, wo Sie von mir aus auf diesem Stuhl sind. Wenn Sie glücklich macht, dann mache ich das auch mal, ja. Das war schon ganz, 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 ganz lustig. Ansonsten lustige Sachen, also was ich wirklich ganz süß fand, war einmal, da haben wir eine junge Frau, ich operiere ja nicht nur proktologische Sachen, sondern auch viele Bauchwand- und Leistenbrüche. Und dann haben wir die narkotisiert und dann wachte sie auf und dann guckte sie uns ganz lieb an und hat einfach nur gesagt, nochmal. Und damit meinte sie die Narkose, weil die so schön war, die Propofol-Narkose.
Tatsächlich?
Ja.
So entspannt?
Total entspannt, ja. Das sind die Patienten bei uns eigentlich in der Regel immer, wenn die aufwachen nach den Narkosen, weil wir, und das ist aber bei uns in der Praxis ambulant, weil wir einen ganz tollen Narkosearzt haben, der wirklich das richtig beherrscht. Mhm. Also auf Knopfdruck wachen die auf und sind ganz zufrieden. Aber auch keine Übelkeit, kein Erbrechen. Also das, muss ich sagen, funktioniert ganz toll.
Das ist schön, ist wichtig, weil viele ja doch auch Angst haben vor der Narkose, ne?
Ja, das ist wirklich, ja, in der Tat. Also das haben die meisten Patienten, das war auch schon früher zu Charité-Zeiten, und man kann die über so große Operationen aufklären.
Charité ist hier die Berliner große Uniklinik.
Ja, die größte Klinik, eigentlich Uniklinik Europas und Eurasiens, sage ich immer. Genau, und die hatten immer Angst vor der Narkose, dass sie nicht aufwachen. Das muss irgendwie so ein Urding sein bei den Menschen, dass man da keinen Einfluss hat, dass man
Kontrolle abgibt, genau. Wie beim Proktologen
genau,
auch, da muss man sich auch hingeben.
Genau. Ja. Genau, Kontrollverlust, ne? Und dann kann ich denen immer nur sagen, Mensch, also da passiert überhaupt nichts, das funktioniert alles super und jeder ist aufgewacht und das ist auch so und sogar bei uns machen sie schön auf, ist auch gut.
Der Po ist ja eine Körperöffnung, da ist ja nicht immer nur das, was rauskommt, da geht auch manchmal was rein.
Ja, das ist immer so, also jeder, der halt eben in der Viszeralchirurgie, also in der Eingeweidechirurgie tätig ist, der wird irgendwann mal konfrontiert mit diesem Thema, dass die Menschen sich die lustigsten Sachen reinschieben hinten und sie dann irgendwann nicht mehr rauskommen. Mhm. Haben wir auch schon mal überlegt, früher, dass man einen Dildo so einen Rettungshaken machen müsste, damit man die wieder rausziehen kann. Ich habe da schon mehrere Sachen raus entfernen müssen.
Ah, ja.
Was
denn
so? Ja, also so wirklich Dildos, wo ich sagte, ich wusste nicht, dass es diese Größe gibt. Also die wirklich sogar von einem mal ein Foto gemacht. Und der Dildo war auch lange in der Rettungsstelle im Urban Krankenhaus, wo ich mal gearbeitet habe, als wirklich großartige Trophäe, weil er so groß war. Das haben wir rausgeholt. Und das Interessante ist aber dann immer eigentlich die Geschichte. Also die Patienten, die sagen ja nicht, naja, ich habe mich gelangweilt, meine Frau war irgendwie jetzt gerade weg, dann habe ich mir da mal so etwas genommen und wollte das mal ausprobieren. Sondern, ja, ich war gerade irgendwie, wollte ein Bild in die Wand hauen und dann bin ich ausgerutscht und dann auf einmal bin ich darauf gefallen.
Und war nackt dabei.
Und war nackt dabei. Und das war im Badezimmer. Und dann denkt man immer so, naja, also es ist ja okay, wenn man das irgendwie so macht, aber dann sollte man doch irgendwie in dem Moment mal kurz die Wahrheit sagen. Und ich, zumal wir das ja eh rauskriegen, weil wenn nämlich der Schließmuskel am After ziemlich weich und weit ist, dann weiß man eigentlich immer schon, dass er häufiger irgendwelchen Sachen ausgesetzt ist. Ne?
Würdest du denn da überhaupt Sexspielzeuge verbieten am Anus oder ist das erlaubt?
Nö, können die alle machen, müssen sie nur wieder rausholen.
Ja, aber die rutschen ja dann tief rein. Das ist dann.
Ja, die müssen ja nicht immer tief reinrutschen. Man muss natürlich dann, also eigentlich wäre es schon ganz sinnvoll, wenn, also das betrifft aber eher die Hersteller, wenn die solch was herstellen dann, oder produzieren, dass man halt eben dann auch Möglichkeiten hat, die wieder rauszuholen. Denn das Problem ist ja wirklich.
Oder nicht so tief reinrutschen zu lassen.
Das wäre natürlich noch viel besser.
Mit Fußplatte?
Mit Fußplatte, ja. Also ich hatte mal eine Sache, das war wirklich sehr schwierig. Das war eine Billardkugel.
Oh.
Und das Problem mit der Billardkugel ist ja nun mal, sie ist glatt.
Ja.
Und sie ist ziemlich glatt. Und wie kriegt man sie raus? Und dann haben wir überlegt und dann kam ich auf die Idee, es ist so ein Tubus nennt man das, das nehmen die Narkoseärzte, um die Patienten zu beatmen und die haben so ein aufblasbares Ventil am Ende und das konnte man dann über diese Kugel rüberführen, dann haben wir es aufgeblasen und dann konnte man sie zurückziehen.
Sehr kreativ.
Und sehr kreativ. Ich war auch wahnsinnig stolz. Also es war übrigens die weiße Kugel nur, also keine schwarze 8 oder so. Und die weiße Kugel haben wir dann rausgeholt. Und ich war super stolz. Und ich habe es auch allen erzählt, immer weil natürlich unter Chirurgen, so nach 1-2 Bierchen, dann sagt man auch, was hast du denn mal so gemacht? Na ja, ein Golfball und das und das und das, eine Colaflasche. Und ich fand die Billardkugel wirklich sehr toll und kam auch gut an. Und dann habe ich einmal ein Radiointerview auf Radio 1 gehört. Da war ein Rettungssanitäter, der ein Buch geschrieben hat. Und der hat dann erzählt, wie er 2 Billardkugeln rausgeholt hat. Ja, da dachte ich dann auch, das gibt's doch gar nicht. Ja. Also 2 Billardkugeln, naja, das bin ich halt nur der eine Billardkugel rausgeholt hat.
Aber ihr macht euch nicht lustig über die Patienten, sondern ihr denkt, Mensch, nichts Menschliches ist uns fremd, aber sagt uns die Wahrheit. Ist das so die Message, die man da so, und seid sicher mit den Dingen, die ihr verwendet da?
Absolut, absolut. Also das ist immer so, das mache ich sowieso nicht. Also die haben ja auch Probleme, die haben Schmerzen und man muss auch sagen, wenn man sich diese Sachen, wenn die nicht richtig rauskommen aus dem Enddarmbereich, die können ja auch zu schwersten Verletzungen führen. Mhm. Also das ist nicht ganz so lustig, wie das immer so sich anhört. Mhm. Also die Billardkugel eher nicht so. Aber diese sehr großen Dildos, da gibt es schlimme Geschichten. Also oder wenn man Colaflaschen nimmt, die zerreißen den Enddarm. Die Patienten brauchen dann einen künstlichen Darmausgang. Das sind richtig schwerste Komplikationen und halt auch Operationen. Und die halt eben auf das Leben auch einen ganz großen Einfluss haben.
Und es dauert ja Monate, bis das dann ausgeheilt ist, ne? Von der einen kurzen Freude.
Monate und man muss halt eben auch, sind mehrere Operationen in der Regel, die man dann hat. Und das würde ich mir auch wirklich sehr gut überlegen, ja.
Also immer auch an die Sicherheit denken beim...
Kann man nur so sagen.
Sag mal, und was macht dich als Arzt so eigentlich dankbar?
Ja, also dankbar ist halt so, wir kriegen ja heutzutage auch ein Feedback von vielen Patienten und das ist über so Ärzteportale oder über Google. Über Google ist es leider immer so ein bisschen sehr oberflächlich. Also die schreiben immer negative Kommentare, wenn sie mal länger gewartet haben, ohne einen Arztkontakt, wo ich denke, das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Man will ja auch die ärztliche Leistung beurteilen. Und bei Yameda, das ist so ein Arztportal, also gibt auch andere, aber da habe ich halt eben, da kriege ich ein Feedback von den Patienten, die bei mir einen Termin gebucht haben und die sind wirklich sehr dankbar und das schreiben
das
die da auch rein.
Das freut dich.
Na, das finde ich schon ganz, also klar, wenn die sagen, es ist ein toller Arzt, das ist jetzt nicht so wichtig, sondern wenn sie mal wirklich schreiben, warum man irgendwie toll ist und, oder was sie gut fanden. Ne? Und das finde ich halt schon ganz nett und auch zu sehen und dass man auf dem richtigen Weg ist und das.
Also ich finde das ja sehr problematisch, dass es Arztbewertungsportale gibt, weil wenn man dich jetzt so hört und du bist ein engagierter, leidenschaftlicher Arzt und es wird auch mal Menschen geben, die vielleicht auf Stunk aus sind oder einfach prinzipiell gerne irgendwas aussetzen wollen und dich dann irgendwie bestrafen wollen, weil sie stellvertretend irgendeinen Frust abarbeiten wollen. Und dann geben sie dir womöglich eine negative Kritik und bewerten dich, als wärst du so ein schimmliges Hotelzimmer.
Das stimmt. Das ist auch richtig so. Ich finde eigentlich diese Bewertungsportale auch nicht optimal. Also das muss man ganz klar sagen. Zumal, wenn man sich das anguckt, bei vielen Ärzten gibt es immer nur Einsen und eine Sechs. So, es gibt keinen Schüler, der Einsen und Sechsen hat. Also ich meine, das geht halt nicht. Und das ist auch nicht gut. Und ja, prinzipiell, also wenn das morgen abgeschaltet werden würde, wäre es jetzt auch kein Problem.
Ja, eigentlich ist es ein Damoklesschwert, weil das ja vielleicht auch mal, dass man sich, ich meine, wir sind ja auch alles nur Menschen wie Ärzte, man lässt sich ja vielleicht auch dann mehr gefallen, als man es vielleicht für ein gutes Vertrauensverhältnis bräuchte. Ne? Vielleicht würde man einfach auch mal sonst sagen, Mensch, wir passen gar nicht zusammen oder sowas. Also so, man kann sich wehren, aber ist das der Sinn des ärztlichen Arbeitens? Ich verstehe, dass Patienten das interessieren mag, aber es ist doch eigentlich, also wenn du jetzt so sagst, Mensch, ich bin da dankbar, aber eigentlich bist du auch manchmal verletzt, womöglich.
Ja, kann gut passieren, zumal manchmal kommen Anschuldigungen, die völlig unbegründet sind. Also das ist dann schon, das kann gut sein, dass jemand einem da einen auswischen will. Es können auch andere Kollegen übrigens dann da irgendwas reinschreiben.
Neidische.
Ja, das kann man auch nicht ausschließen. Also hatte auch schon von Kollegen wegen anderer Sachen Anzeigen bei der Ärztekammer, die sich dann aber auch in Luft aufgelöst haben. Das ist schon richtig. Also der beste Gradmesser für sowas ist bei uns in der Praxis eigentlich, dass die Patienten wiederkommen. Denn wir haben ja sehr viele Fachrichtungen. Also meine Frau, hast du ja schon gesagt, die ist als Unfallchirurgin da tätig und auch orthopädisch. Wir haben mehrere Ärzte, die angestellt sind bei uns und ganz viele Patienten, die kommen halt eben wegen verschiedener Sachen immer wieder. Also einmal ist es das Knie, dann haben sie irgendein normales Hautproblem, dann sehen sie, oh, ihr macht ja auch Proktologie, dann komme ich mal dahin. Und das ist eigentlich die man dann auch wirklich gut kennt. Und das war mir gar nicht so bewusst, also als ich mich niedergelassen habe, dass in der Chirurgie auch eine richtige Patientenbindung da ist. Ich kannte das immer nur von Hausärzten und Internisten halt, nicht? Die haben ihre, oder Allgemeinmediziner. Aber wir haben wirklich so einen ganz festen Stamm, und das ist wirklich ein großer Stamm mittlerweile von Patienten, die immer wieder kommen, wenn irgendwas ist.
Wenn sie einen Finger geschnitten haben, dann auch wahrscheinlich.
Auch dann kommen die, genau, ja. Gerne.
Von dir habe ich aber, das kann ich dir mal als Feedback geben, gehört, dass du sehr gerne Bilder zeichnest von anatomischen Zuständen, damit der Patient das gut versteht. Du bist ein Maler quasi in der Praxis. ist das eins deiner Mittel, womit du Menschen das erklärst, was man sonst vielleicht gar nicht erklären kann, diese schwierigen Fachbegriffe?
Also ich war zwar früher in der Schule ganz gut in Kunst und komme auch aus einem sehr künstlerischen Haushalt, meine Mutter ist Künstlerin, aber das ist mir noch gar nicht jetzt so aufgefallen und ich habe eigentlich, ich mache so eine, also das, als Chirurg sollte man sich immer angewöhnen, kleine Skizzen zu machen. Und zwar gibt es manchmal chirurgische Operationen, die auch viele Chirurgen nicht verstehen, weil die so kompliziert sind. Das weiß ich noch in der Charité. Dann haben wir das und da angeschlossen und noch da angeschlossen und noch ein Dünndarmstück weggenommen und dann wusste man gar nicht mehr, was haben die da eigentlich gemacht. Und da hat man dann immer auf die Rückseite eines Operationsberichtes Skizzen gemacht, damit jeder das nachvollziehen kann. Und bei allen Operationen, die ich mache, muss ich auch immer kleine Skizzen machen. Das hat aber zwei Gründe. Das eine ist halt eben, dass die Patienten verstehen, was man macht. Und das zweite ist aber auch, dass man zu einer Aufklärung auch gehört, dass man mit dem Patienten über diese Operation intensiv gesprochen hat und auch Zeichnungen macht. Also das gehört auch aus juristischen Gründen mittlerweile dazu.
Ah ja, ist aber sehr angenehm.
Danke.
Ich würde von dir ganz gerne wissen, ob du Anregungen hast für so unser Gesundheitssystem. Du arbeitest ja mit gesetzlich versicherten Patienten und mit privaten. Und hast du denn da Ideen, was sich vielleicht noch verbessern ließe?
Ja, das ist ja gerade ein ganz großes Thema. Also ich habe ja mal in den USA gearbeitet ein Jahr in einer wirklich ganz tollen Klinik und bin immer auch regelmäßig in Ungarn an der Universität in Pécs und halte da auch Lehrveranstaltungen und sehe unterschiedliche Systeme. Und ich finde, bei uns ist erstmal, fehlt so ein bisschen die Wertschätzung für das ganze medizinische Versorgungssystem, was wir haben. Denn es ist eigentlich sehr, sehr gut.
Von wem die Wertschätzung?
Von den Patienten. Da ist eine wirklich extrem hohe Anspruchshaltung. Also manchmal kommen die und sagen, ich möchte jetzt hier operiert werden, ich habe das seit 5 Jahren. Ach so, nächste Woche geht nicht. Also das verstehe ich jetzt aber nicht. Das muss ich sagen, das gibt's in anderen Ländern nicht. Also wenn man da 3 Monate warten muss auf gewisse Operationen, dann ist das immer noch gut. Und das finde ich schon, bei uns wäre es schöner, wenn man sagt, ja, es gibt Probleme, es gibt auch Mängel, aber letztendlich ist das schon eine klasse Versorgung, die wir haben. Und jeder, also zumindest aus meinem operativen Fach gesehen, kriegen Patienten hier eine wirklich spitzenmäßige Operation. Sie kriegen die besten Materialien, die wir haben. Und das wird auch immer ganz gerne angegeben, dass es kriegen alle das Gleiche, ob der Privatpatient oder der Kassenpatient. Also wenn ich ein Kunststoffnetz einbaue, gibt es da keinen Unterschied. Und wenn ein Kassenpatient zu mir kommt und sagt, ich zahle auch gerne ein bisschen mehr, dann sage ich, das können Sie gerne machen, aber ich weiß gar nicht wofür, denn Sie kriegen ja eh das, was der andere Patient auch kriegt. Es gibt kein vergoldetes Netz.
Ein Goldnetz. Aber ist denn dann der Vorwurf Zweiklassenmedizin nicht berechtigt?
Nee, finde ich nicht. Also das Zweiklassenmedizin ist halt eben, das ist für mich eigentlich genau wie Arzttermine, die für Fachärzte nicht zu bekommen sind, ist das eigentlich eine ganz große Blase. Ja, also weil, ich kann nur sagen, Facharzttermine, 40% oder 30-40% der Patienten, die bei mir einen Termin haben, kommen gar nicht.
Oh.
Das finde ich wahnsinnig viel. Und vor allem über diese Arztportale, muss man übrigens sagen.
Sich da Termine online
genau,
machen.
Genau, und die kommen einfach
ist
nicht.
Ist so unverbindlich
genau.
Und dann kommen sie nicht. Und dann sitzt du da und drehst Däumchen und hast Kosten, die weiterlaufen?
Nö, dann ja, die Kosten habe ich zwar, aber dann spreche ich halt mit dem anderen Patienten mal 5 Minuten länger. Aber es ist ja nicht der Sinn der Sache, weil andere warten ja auch auf Termine. Ja, und das finde ich extrem unsozial. Und wir haben aber ein soziales System in unserer Gesundheitsversorgung. Und das ist eine Sache, die ich nicht in Ordnung finde. Und das mit dem Privatpatienten kenne ich übrigens auch nicht so. Also ich mache ganz viel Kassenmedizin, finde ich auch in Ordnung, will ich auch weitermachen. Das Problem ist halt eben, dass ich zum Beispiel gar nicht mehr Kassenpatienten behandeln darf. Ich habe dann eine Zeitschranke, ein Zeitfenster. Und wenn ich mehr arbeite, werde ich bestraft.
Wie meinst du das? Kannst du das erklären?
Ja, das ist so, dass wir für jeden Patienten wird eine gewisse Anzahl von Minuten vorgegeben von der Kassenärztlichen Vereinigung. Und wenn man das überschreitet, diese Zeit, dann kriegt man eine rote Ampel.
Also wie viele Minuten sind das?
Das kann man so nicht sagen. Das sind ja pro Quartal wird das immer hochgerechnet, weil wir rechnen ja im Quartal ab. Und dann sind, ich glaube, bei mir sind es 500 Stunden. Und dann wird das halt eben hochgerechnet. Und wenn ich jetzt mehr Patienten behandle, dann bin ich über 500 Stunden. Das heißt, ich kriege das Geld nicht für die Patienten. Das ist ja sowieso klar, weil wir ein Budget haben. Also wir haben ein Geld, das was da ist, und mehr gibt es nicht. So, das nennt man ja das Budget. Und das heißt, wir kriegen kein Geld für die Versorgung der Patienten. Wir bekommen kein Geld für die Verbände, die wir ausgeben. Die zahlen wir ja auch selber. Mhm. Und wir müssen halt eben, dann werden wir noch abgestraft, indem wir halt eben zu viel Zeit verbracht haben. Also wir dürfen einfach nur eine gewisse Anzahl von Patienten behandeln. Und mein Problem ist, dass das von unserer Politik, auch von unserem neuen Gesundheitsminister, gar nicht kommuniziert wird. Mhm. Das heißt immer nur, die Ärzte sind faul. Die wollen nicht mehr Kassenpatienten, die wollen nur Privatpatienten. Dass ich aber gar nicht mehr Kassenpatienten behandeln darf, das wird interessanterweise nicht gesagt.
Mhm. Was kann man dann sozusagen konkret dann ändern? Also was müsste sich verändern, dass dieses Riesenproblem, was alle niedergelassenen Kassenärzte ja im Grunde beklagen, dass das besser wird?
Naja, es ist noch nicht so lange her. Da wurde ja vorgeschlagen, dass man die Kassenleistung halt eben anhebt. Dass dieses Gefälle zwischen Privatpatient und Kassenpatient, dass man das angleicht, was ich total in Ordnung finde. Und so ist es aber so, wenn Sie einen Kassenpatienten für 25 Euro im Quartal, der kann halt so oft kommen, wie er will. Man kriegt ja nur 25 Euro. Ja? Und natürlich ist es so, wenn jemand aufwendig ist, dass man dann irgendwann den Patienten auch nicht mehr einbestellen kann.
Ja. Weil man umsonst arbeitet.
Weil man umsonst arbeitet, aber nicht, ich arbeite ja nicht nur umsonst, sondern ich muss ja auch meine ganzen Verbandstoffe bezahlen, zum Beispiel.
Und das Personal.
Und das Personal. Miete. Und das wird ja trotzdem gefordert. Das heißt, man macht ja sogar noch Minus. Und das müsste man wirklich langsam mal anheben. Und das muss ja gar nicht so wahnsinnig viel mehr sein. Aber es muss halt nur so sein, dass jede Leistung etwas vergütet wird.
Und ist das Budget für jeden Arzt gleich oder ist das sehr unterschiedlich? Wird das irgendwann mal berechnet und dann festgelegt?
Genau, das ist unterschiedlich. Je nachdem, wie viele Patienten man versorgt hat, ob man wenig hat oder ob man viel hat. Und dann wird das jedes Jahr wieder neu berechnet für die Quartale. Man hat ja mal 4 Quartale.
Das heißt, wenn man plötzlich mehr Patienten hat als früher, dann hat man keinen Vorteil. Man kann es nicht sozusagen berechnen, sondern dann wird man benachteiligt, weil man dann dafür gar kein Geld bekommen.
Wenn man mehr Patienten hat, also ja, das ist ein bisschen komplizierter. Also wenn man mehr Patienten hat als früher, dann war es immer so, dass das Budget dann im nächsten Jahr erhöht wird. Mhm. Wenn ich jetzt mehr leiste, kriege ich nicht mehr Geld. Das ist aber gerade abgeschafft worden in Berlin. Also das heißt, wenn ich jetzt mehr Patienten versorge, dann wird mein Budget nicht nur um 2% maximal steigen, also fast gar nicht mehr. Und somit muss man sagen, ist das halt leider auch, was Herr Spahn gesagt hat, trifft nicht ganz zu. Man wird nicht mehr versorgen können.
Jetzt haben sich ganz viele Zuhörer gemeldet und persönliche Fragen vorbereitet an dich, ihren Experten. Ich würde sie dir jetzt einfach stellen und bitte dich relativ kurz, aber verständlich zu antworten,
das
dass wir viele Sprechstundenfragen unterbringen.
Okay.
Wie findest du es, wenn Patienten riechen?
Das kommt noch ein bisschen drauf an, wonach sie riechen. Also häufig ist es ja eher Schweiß oder jemand starker Raucher ist oder halt Knoblauch. Ich muss zugeben, wenn sie stark riechen, dann mache ich jetzt kein Gespräch von einer halben Stunde. Und ich werde auch danach lüften. Und ich glaube, das ist, aber letztendlich ist es so, ich spreche die nicht drauf an. Ich bleibe da oder versuche da möglichst professionell zu bleiben. Und also beim Raucher hat es eh keinen Sinn, ihn drauf anzusprechen. Und beim Knoblauch könnte man sagen, muss man aber nicht. Und Schweiß, ich meine, manche Menschen haben damit einfach große Probleme.
Was ist denn mit ungewaschenen Körpern, die sich vorstellen beim Arzt? Bei dir?
Ja, kommt vor. Ist auch nicht schön. Aber ich habe leider jetzt keine Schwestern, die erstmal wie im Krankenhaus früher die Patienten in die Badewanne stecken. Und also machen wir, haben Handschuhe an, Nase zu und durch.
Und wie läuft so ein Praxisalltag eines Proktologen, hat jemand gefragt.
Ja, also es ist immer so, ich bin ja halt eben Chirurg, Bauchchirurg und Proktologe. Das heißt, ich habe also zwei Spezialsprechstunden. Das eine ist halt eben die Proktologie und das andere ist aber auch die Bauchwand und Chirurgie, Bauchwandbrüche und Leistenbrüche. In der Regel ist es so, dass wir um 9 Uhr anfangen. Vorher macht nicht unbedingt viel Sinn, weil auch gar nicht so viele Patienten dann kommen wollen. Also haben wir mal angeboten, aber hat nicht viel gefruchtet. Und dann machen wir von 9 bis 13 Uhr unsere Sprechstunden, wo ich halt eben die Patienten untersuche oder auch einen Ultraschall mache bei den Bauchwandbrüchen. Dann müssen wir immer eine Stunde Pause machen. Das ist aber auch ganz gut, muss man sagen. Was essen muss auch sein. Und dann geht's nochmal von 14 bis 17 Uhr weiter. Und danach machen wir dann halt eben noch viel, ein bisschen so Administration, so Arztbriefe oder Telefonate oder halt eben auch die nächsten Tage planen. Und bei mir ist es halt noch so, dass ich an einem Montagvormittag immer operiere, dann mache ich halt Operationen
in lokaler, Krankenhaus, oder?
Nee, in der Praxis, in lokaler Betäubung. Mhm. Das geht dann immer recht zügig und das wird auch von den Patienten gut angenommen. Und jeden Dienstag gehe ich dann ins Krankenhaus und operiere da meine größeren Fälle.
Also wenn andere annehmen, du stehst da auf dem Golfplatz, bist du eigentlich in der Klinik?
Genau, dann bin ich in der Klinik, fahre nicht auf meinen Golfplatz und das ist auch gut.
Ja. Jemand fragte, hatte viele Bauch-OPs, ist eine Frau. Danach ist irgendwie der Bauch gefühlt nicht mehr ganz verschlossen im Inneren. Also es wölben sich da Areale vor, so in der Mitte des Bauches. Kann Sport da noch helfen? Was ist das eigentlich genau? Was meint die Betroffene? Und kann sich da was einklemmen an Innereien, fragt sie. Und was ist mit dem Rücken? Also jemand, der oft operiert wurde und da irgendwie offensichtlich noch Probleme im Bauchbereich hat.
Das ist immer ganz schwierig zu sagen. Also ich meine, wenn jemand viel operiert worden ist am Bauch und da wölbt sich irgendwas vor, dann ist das in der Regel eher schon ein sogenannter Narbenbruch. Also das heißt, die Bauchdecke ist nicht ganz dicht mehr, also ganz fest. Und es wölbt sich halt eben, wenn man aufsteht oder Bauchpresse macht, also drückt bei sportlichen Betätigungen, dann wölbt sich was vor. Das ist eine Sache, die prinzipiell operativ versorgt werden muss, wenn es ein Narbenbruch ist. Das heißt, man muss Kunststoffnetze einlegen und das ordentlich operieren. Was viele Frauen haben, die jetzt aber nicht unbedingt operiert worden sind, das ist eine sogenannte Rektusdiastase. Das heißt also ein Auseinanderweichen dieser geraden, schönen Sixpack-Muskeln, die man so kennt aus der Werbung. Da gibt es so eine silbrige Mittellinie und die kann auseinanderweichen, gerne nach Schwangerschaften, nach der zweiten Schwangerschaft.
Das ist so eine Sehnenplatte unter
genau,
der Haut.
Genau, so eine ganz kleine, so eine dünne, also so zierliche. Und die wird immer größer und größer und größer. Wenn sie über 2 Zentimeter ist, dann nennt man das eine Rektusdiastase. Das Dumme ist, Sport hilft leider nicht. Man kann immer die ersten 6 Monate, also nach einer Schwangerschaft, da Rückbildungsgymnastik machen, aber danach ist es Bindegewebe, das ist überdehnt und das kann man nur recht aufwendig operativ beseitigen.
Sollte man das? Kann sich der Darm einklemmen?
Nee, kann sich nicht einklemmen, denn es ist keine Lücke vorhanden. Es ist einfach nur dünnes Gewebe, aber nur da, wo eine Lücke ist, kann auch was einklemmen und deswegen ist immer ganz wichtig, übernehmen auch die Krankenkassen solche Operationen nicht, weil kein medizinischer Grund dafür da ist.
Ein Mann fragte, kann man das Bauchfett wegoperieren, um schlank zu sein?
Ja, also bei dem Bauchfett gibt es ja zwei verschiedene Regionen, wo wir das Fett ansammeln können. Das eine ist halt eben das äußerliche Bauchfett, was wir so kennen, wo man also so ein bisschen dran rumkneten kann. Das kann man in der Regel nur operativ entfernen durch eine Absaugung oder wenn es wirklich ein massives Fettpolster ist, dann kann man operativ rausschneiden. Das nennt man dann eine Fettschürzenreduktionsplastik, was aber dann eher plastische Chirurgen machen. Wir heißen zwar Bauchchirurgen, aber solche Operationen machen wir gar nicht, weil wir uns ja um die Organe kümmern und keine Schönheitsoperationen machen. Das Fett innen drin ist eigentlich ein Bauchfett für die ganzen Organe und das ist in der Regel nach meinem Kenntnisstand operiert man das nicht. Das lässt man schön da. Es hat auch eine schützende Funktion, indem es sich zum Beispiel, wenn man ein Loch hat im Magen oder im Dickdarm, dann legt sich dieses Netz da drum und hat also eine immunologische, eine Körperabwehrfunktion.
Wenn jemand aber so einen schönen Bierbauch hat, dann ist ja eindeutig zu viel Bauchfett im Inneren des Körpers und das kann man auch nicht dann dementsprechend einfach wegoperieren und dann ist der Mensch schlank.
Das kann man zwar machen, dadurch wird er aber nicht schlanker, denn die Bauchdecke ist ja überdehnt und die ist ja auch dick und das ist nicht nur innen drin das Fett. Nein, das wird leider nichts bringen.
Okay, das heißt, was raten wir unserem Fragenden?
Da müssen wir ihm leider sagen, also wenn er sich Sorgen macht um das innere Bauchfett, dann muss er einfach abnehmen.
Einfach ist gut.
Schwer, mit Super. Sport.
Letzte Frage. Ist die Narkose gefährlich? Wie oft passiert da was Schlimmes?
Habe ich noch nicht miterlebt. Also Narkose gefährlich ist eigentlich, was sein kann, ist, dass die Patienten nicht so tief narkotisiert sind. Das sind manchmal so Sachen, die kommen ja bei RTL ganz gerne mal vor oder Sat.1, dass der Patient berichtet, er hat alles miterlebt.
Oh Gott.
Das kann zum Anfang oder zum Ende eher einer Operation sein, wenn die Narkose nicht tief genug ist. Ja, und die können sich dann auch bewegen sogar. Das habe ich schon erlebt. Da muss man ganz ruhig sein, darf keinen Ton sagen und dann kriegen die Patienten das auch nicht weiter mit.
Oh.
Das kommt dann eher vielleicht auch mal bei Kollegen der Anästhesie vor, die nicht ganz so erfahren sind.
Okay.
Und das andere ist halt eben, dass aber ein richtiger Narkose-Zwischenfall ist, das ist mir wirklich nicht bekannt.
Ach, das ist ja schön.
Das kann ich jetzt nicht sagen. Also was man natürlich mal haben kann, ist, dass man so ein bisschen heiser ist nach einer Operation, hat eben durch dieses Tubus, das ist der Beatmungsschlauch, den man hat, der drückt ein bisschen auf die Stimmlippen. Das geht dann aber auch wieder weg spätestens nach ein paar Wochen. Ansonsten habe ich jetzt mit den Narkosen nichts Schlimmes erlebt.
Wie schön. Zum Abschluss, was sind die wichtigsten medizinischen, gesundheitlichen Tipps von dir für unsere Zuhörer?
Ja, das ist natürlich für einen Chirurgen immer so ein bisschen schwierig, weil ich bin ja nicht der Gesundheitspapst, aber Chirurgen leben auch gerne. Und deswegen sage ich immer, als Chirurg muss ich sagen, alles ist im Maßen erlaubt, auch mit der Proktologie. Ich finde, ich verbiete meinen Menschen nicht irgendwie zu feiern und Spaß zu haben, aber man darf es nicht übertreiben und man sollte auch auf seinen Körper achten und hören. Dann ganz wichtig, Toilettensitzungen, wirklich, wenn man an seine Hämorrhoiden denkt, nicht länger als 3 Minuten, maximal 5 Minuten. Das ist ganz wichtig, also nicht bitte Zeitung und Handy und sowas mitnehmen. Und ja, nach wie vor auch das Klassische, was wir vorhin schon mal erwähnt haben, mit dem ballaststoffreichen Ernährung, viel Bewegung oder zumindest einigermaßen viel Bewegung, ausreichend Flüssigkeitszufuhr, wobei man jetzt aber auch nicht 5 Liter am Tag trinken muss, das ist auch albern. In der Regel, wenn man sich gesund ernährt, kriegt man ja auch Flüssigkeit in den Körper und nicht zu viele Gesundheitstipps lesen. Ich glaube, das bringt mittlerweile die Menschen auch alles sehr durcheinander.
Vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg weiterhin mit deinen Patienten. Alles Gute, Professor Dietmar Jakob.
Vielen Dank.
Das war Wir müssen reden, Frau Doktor. Ein Podcast von Argom Lab und der Verlagsgruppe Drömer Knauer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, weiterempfehlt und ihn in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge hört ihr hier...
Wir haben ja im Jahr ungefähr so um die 3000 Verkehrstote. Das ist schlimm. Wir hatten schon mal viel, viel mehr. Seit den 70er Jahren sind die Verkehrsmittel und die Autos aber immer sicherer geworden. In der Arzneimitteltherapie hat man da relativ wenig gemacht. Das ist nämlich tatsächlich so, dass wir pro Jahr ungefähr, so schätzen Experten, das 10-fache an Toten durch sagen wir mal, eine ungünstige Arzneimitteltherapie haben.
Bis dahin.